Ihr Lieben, in Fitnessclubs und Gesundheitszentren schnellen oftmals am Jahresanfang die Besucher- und Mitgliederzahlen in die Höhe. Aber im März, April nehmen dann die Teilnehmerzahlen wieder ab. Warum? Weil nach 3 bis 4 Monaten Training nicht besonders viel Erfolg an der körperlichen Fitness zu erkennen ist. Darum sind viele enttäuscht und geben wieder auf bis zum nächsten Jahresanfang. Gute Vorsätze halten eben nicht. Sie weichen im Laufe der Zeit dem Weg des geringsten Widerstandes. So wie das Wasser sich den Weg wählt bei den Flüssen, zickzack, links und rechts, hin und her, den Weg des geringsten Widerstandes geht. Wie können wir dem begegnen? Wie kann es beginnen, dass es anders wird? Wie kommen wir auf einen langen, beständigen Weg des Gehorsams und dem bleibenden Glauben an Jesus Christus und dem Bleiben auch im geistlichen Kampf des Glaubens? Das ist unser Thema heute Morgen, ein lang anhaltender Gehorsam. Gerade im Glauben an den lebendigen Gott geht es um das Dranbleiben, nicht um den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Als ich noch Kinderstunden hielt, schon ein paar Jahre her, da sangen die Kinder und ich mit großer Begeisterung, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Das war eines der Lieblingslieder damals zu meiner Jugendzeit. Ja. Und in dem Zusammenhang mal wieder der wichtige Hinweis, dass wir Menschen sehr viel zur Gestaltung unseres Lebens beitragen können. Der lebendige Gott, der Schöpfer, hat uns mit der Gabe des Entscheidens ausgestattet. Vielfach können wir tatsächlich nichts für unsere äußeren Umstände, unseren Charakter, unsere Begabungen und anderes mehr. Aber vor allen Dingen in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur haben wir große Freiheiten, unser Leben zu gestalten. Je früher uns das bewusst wird, umso besser. Das Predigtthema für heute Morgen habe ich bewusst gewählt im Blick auf den nächsten Sonntag, wo es um Menschen geht, die ihr Leben noch vor sich haben, im Normalfall. Man weiß ja nie, wie es geht. Vor einem Jahr war auch ein junges Mädchen dabei und dachte, das Leben liege vor ihr. Und ein halbes Jahr später war sie einer Gasvergiftung gestorben durch einen Unfall. Wir wissen nie, wie lange wir noch zu leben haben. Also je früher es uns bewusst wird, umso besser, dass wir sehr viel zur Gestaltung unseres Lebens beitragen können. Aber dieser lange Gehorsam, diese Gestaltung im Angesicht Gottes, dieser lange Gehorsam beginnt mit einer Entscheidung. Und ich möchte Ihnen das erklären an dem Beispiel eines Mannes namens Daniel. Wieder einmal war Krieg im Nahen Osten, genau in Israel. Nebukadnezar, der König von Babel, stand mit seinen Truppen vor Jerusalem. Und nach der Einnahme der Stadt nahm er einige Souvenirs mit. Das ist bei Siegen so üblich. Aus dem kostbaren Tempelschatz ließ er einige kunstvolle Geräte an Gold aus dem Tempel mitgehen. Aber das war noch nicht alles. Er nahm auch die Jugend mit. Vielleicht dachte man schon im 6. Jahrhundert vor Christus, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Aber er nahm nicht nur irgendwelche Jungen mit, sondern solche, wie es im Daniel 1, Vers 3 und 4 steht. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aspenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Soweit das Zitat aus dem ersten Buch Daniel. Ersten Kapitel des Buches Daniel. Es klingt fast wie ein Stelleninserat im Jahre 2003. Jung, dynamisch, flexibel, mit gutem Durchsetzungsvermögen, sprachbegabt, belastbar. Obwohl, ich habe gestern extra noch die Inserate durchgeguckt, es scheint sich die Betonung ein klein bisschen zu verändern, nachdem wir alle so viel älter werden in der Schweiz. Interessant. Aber jung, dynamisch, flexibel, belastbar, durchsetzungsmäßig, und das sind doch nach wie vor Schlagworte. Sie merken, diese Töne herrschten schon vor 2500 Jahren. Für gebrechliche junge Männer hatte Nebukadnezar nichts übrig. Mit denen ließ sich weder einen Krieg gewinnen, noch Werbung machen für Kosmetik und Markenjeans. Die liefen schon zu Friedenszeiten unter der Rubrik Unkosten. Genug der spitzigen Bemerkungen. Ich wollte nur beweisen, es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Auch wenn wir es manchmal meinen. Und nun erzählt das Buch Daniel im ersten Kapitel, Vers 6, das Ergebnis dieser Auswahl. Wen fanden die Leute? Unter den jungen Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Also vier junge Juden wurden an die Kaderschule des Weltherrschers Nebukadnezars mitgenommen. Sie mussten, ob sie wollten oder nicht. Sie waren Juden, sie hatten den Krieg verloren, sie hatten Bild zu gehorchen. Bis jetzt also bestimmten äußere Umstände ihr Leben. Höhere Gewalt sozusagen führte ihren Lebensplan aus. Mit dem so oft betonten freien Willen, und ich habe es vorher auch gesagt, war bis jetzt nichts zu spüren. Es kommt doch sowieso alles, wie es kommen muss. Oder etwa nicht? Nebukadnezar wollte eine linientreue Jugend heranziehen. Nach dreijähriger Ausbildung, heißt es, können sie in meinen Dienst treten. Und das ließ sich Nebukadnezar einiges kosten. Sie bekommen eine super Erziehung auf Staatskosten. Und im Grunde handelt es sich eigentlich um eine Umerziehung. Aus Gottes Diener sollen Nebukadnezars Diener werden. Als Juden kannten sie das Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, durch und durch. Und das Erste, was diese jungen Männer bekommen, ist eine neue Identität. Eine neue Identitätskarte, einen neuen Pass. Als sie ihren Pass wieder zurückerhalten, stehen da neue Namen drin. Warum? Weil in ihren jüdischen Namen das hebräische Wort Gott enthalten war. Stellt euch vor, der Lehrer sagt in der Schule Folgendes: Gott hilf, sei mal so lieb und hilf dem Gott lieb beim Abwaschen der Tafel, damit der Gott hart verbessern kann, was der Gott Wald falsch gemacht hat. So klang das damals in der Sprache. Solche frommen Namen sind natürlich in der Kaderschmiede eines Weltherrschers völlig unmöglich. Darum muss jetzt jede Erinnerung an den Gott Israels ausgemerzt werden. Und es beginnt beim neuen Namen. Jetzt muss Neues in sie hinein. Sprache, Denken, Religion des neuen Herrschers müssen sie lernen. Bis jetzt haben ja Daniel und seine drei Freunde widerstandslos mitgemacht. Was blieb ihnen auch anders übrig? Sie wussten, dass Leute wie Nebukadnezar keinen Widerspruch duldeten. Menschenleben galten für seinesgleichen nicht viel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die vier jungen Juden öfters mal miteinander über die Sache diskutierten. Wie soll das noch weitergehen? Wie viel müssen wir uns noch gefallen lassen? Sollen wir widersprechen und somit unser Leben aufs Spiel setzen? Was ist richtig? Was will Gott von uns? Ja, und sie haben bestimmt auch darüber gebetet. Vater im Himmel, was sollen wir tun? Was ist dein Wille? Wir sind Juden. Wir glauben an den Schöpfer Gott, an Gott den Schöpfer. Und damit sind wir beim nächsten Punkt der Umerziehung. Es heißt im Vers 5, Daniel 1, gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Stellt euch vor. Das war äußerst großzügig. Den Jungs das gleiche Möni anzubieten, wie es der Chef selber bekam, das war was. Das hatte aber leider einen Haken. Ein Teil vom Fleisch und Wein opferte man nämlich den Göttern, der Babylonier. Jetzt schien der Moment gekommen zu sein, wo sie sich wehren mussten. Jetzt war die Zeit des Handelns da. Und nun folgt für mich der wichtigste Vers vom ganzen Danielbuch. Kapitel 1, Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet. Gott hat einen Plan. Richtig. Aber Gott hat nicht alles vorherbestimmt, auch mit Daniel und seinen Freunden nicht. Und so fassen diese vier einen Entschluss Daniel voraus. Sie setzen sich eine Grenze und sagen, bis hierher und nicht weiter, denn irgendwann kommt für jeden Christen, der es ernst meint mit dem Glauben, ob er jetzt in einer freien westlichen Welt lebt oder in einer Gesellschaft, wo man die Christen verfolgt oder wo auch immer, irgendwann kommt für sie, für mich im Alltag die Entscheidung. Wem gehorche ich mehr? Gott oder den Menschen? Und damit tun sie etwas ganz Wichtiges. Sie retten ihren Glauben. Sie mussten jetzt eine Entscheidung treffen. Sie ganz allein und ihr lieben Freunde, liebe Schwestern und Brüder, lieben Gäste, liebe alle, die heute Morgen da sind. Das ist mir ganz wichtig. Sie mussten diese Entscheidung ganz allein treffen. Es kam kein Zettel vom Himmel, kein Telefonanruf, kein Brief, nichts kam, kein Ratschlag. Sie alleine waren jetzt gefordert, diese Entscheidung zu treffen. Jetzt galt es, zu dem lebendigen Gott zu stehen und seinem Wort zu gehorchen. Manchmal kommt einfach kein Zettel. Und es sagt auch niemand aus der Gemeinde, du musst dieses oder jenes tun. Das musst du ganz alleine entscheiden. Selbstmanagement, sagt man da heute ganz modern dazu. Wissen Sie, manche Menschen haben ihren Glauben nicht verloren durch Zweifel oder irgendwelche vernünftige Überlegungen, sondern durch die Anpassung an die gottlose Umwelt. Viele Juden in Babylon haben ein bisschen mitgemacht, dann passten sie sich an, dann kamen die Zweifel, dann kam der Gedanke, ob es Gott überhaupt gibt, und dann haben sie ihren Glauben verloren. Daniel fasste einen heiligen Entschluss. Er, als Mensch Daniel. bis hierher und nicht weiter. Wohl der Frau, wohl dem Mann, die diesen Mut haben. Ich hoffe, Sie alle wissen in Ihrem Alltag immer wieder, wo die Grenze überschritten wird. Im Umgang mit dem anderen Geschlecht, vor der Ehe, während der Ehe. Ja, lieben Freunde, da braucht es einen heiligen Entschluss, sonst halten wir nicht durch in unserer heutigen Welt. Alle Medien und sonstige Leute, die die Gesellschaft beeinflussen, sagen doch, das voreheliche Zusammenleben sei in Ordnung und wer sich daran hält, sei altbacken und überholt und verklemmt. Ich sage das nicht leichtfertig, ich weiß um die Kämpfe. Aber mir ist es todernst, liebe Freunde. Wer nicht einen festen Grundsatz hat, wird schwerlich durchhalten. Oder wer nicht einen festen Grundsatz hat, ich lüge nicht, ich rede nicht schlecht über andere, schon gar nicht, wenn ich auf Vermutungen angewiesen bin, der wird nicht durchhalten. Haben Sie Grundsätze? Ich meine nicht sture Regeln, sondern grundsätzliche Dinge, die Ihre Entscheidungen des Alltags beeinflussen. Ich habe gestern ein Buch gelesen, einen sehr bekannten Pastors. Und er sagte mir, er schreibt, er hat 4 Wochen lang Tagebuch geführt, um herauszubekommen, was sind seine Entscheidungen, was prägt seine Entscheidungen. Manchmal wissen wir es vielleicht noch gar nicht so richtig. Daniel fasste einen heiligen Entschluss. Wenn wir und wenn Sie, wenn du der Überzeugung bist, dass die Gemeinde Jesu die Hoffnung für die Welt ist, und wenn du der Überzeugung bist, dass der Leib Christi die Gemeinde ist, und wenn du der Überzeugung bist, dass die Gemeinde Jesu die Botschaft des Lebens von der Rettung verwaltet, warum lässt du dich dann so leicht vom Gottesdienst, von der Bibelstunde, vom Hauskreis, von der Vorbereitung für die Sonntagsschule, vom Mithelfen beim Putzen einmal im Jahr die Gemeinde und sonstige Dinge abhalten? Wo sind deine Grundüberzeugungen und meine auch? Diese werden unseren Alltag beeinflussen, liebe Freunde, das ist so. Ich werde nie jenen Geschäftsmann vergessen, schon vor meiner Bibelschulzeit. Nein, es war während der Zeit, habe ich irgendwo in meiner Heimat ein sehr florierendes Geschäft. Jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr Umsatz. Zum Schluss hunderte von Mitarbeitern. Viele Termine, 1000 Probleme zu klären. Aber eines wusste die ganze Belegschaft. Mittwochabend ist Bibelstunde. Da gibt's nichts. Da ist unser Chef nicht zu sprechen. Amen. Jetzt könnt ihr sagen, der war stur oder sonst was. Ich weiß nicht. Er hatte einen Grundsatz. Und das wussten die 700-800 Leute, wussten das. Mittwochabend ist unser Chef nicht zu sprechen. Da ist in der Bibelstunde. Ich weiß nicht, was er sonst noch für Grundsätze hatte. Oder was ihr für welche habt. Wenn wir nicht Grundsätze haben, nach denen wir uns entscheiden, dann beeinflussen uns andere Grundsätze. Das ist so. Formuliert mal eure Grundsätze. Nach welchen Grundüberlegungen trefft ihr eure täglichen Entscheidungen? Daniel marschiert also mit klopfendem Herzen und Schweiß. Ich wollte vorhin sagen, ich weiß um den Druck, der heute herrscht. Und ich weiß um manche Termine, die man nicht verschieben kann. Und dass man einfach mal am Abend todmüde ist. Das weiß ich alles. Und ich sage es noch einmal. Wenn wir der Überzeugung sind, dass die Gemeinde Jesu die Hoffnung für die Welt ist, und dass die Gemeinde Jesu der Leib Christi ist, sichtbar in dieser Welt, Jesus sichtbar werden kann. Und wenn die Gemeinde Jesu den Auftrag der Botschaft von der Liebe, von der Vergebung verwaltet, dann sollte Termine mit der Gemeinde irgendwie eure grundsätzlichen Entscheidungen beeinflussen. Irgendeinen, weiß nicht wie. Es ist kein moralischer Appell. Ich bin auch nicht frustriert. Ich weiß um alle Treue und um alle Hingabe. Aber mir geht es heute Morgen wirklich um grundsätzliche Dinge. Daniel marschiert also mit klopfendem Herzen und Schweißausbrüchen zu dem obersten Küchenchef. Er knallt die Füße zusammen, melde gehorsamst, alle Zimmergenossen von Stube 4 haben was gegen Fleisch und Wein. Können wir nicht bitte schön auf Diät gesetzt werden? Wissen Sie, so eine Art Schonkosttest war das. Sprüche 21, Vers 1 heißt es, wie man Wasser durch Kanäle in die gewünschte Richtung leitet, so lenkt die Gedanken des Königs der Herr, wohin er will. So lenkt Gott die Gedanken des Königs, wohin er will. Und genau das erlebt Daniel. Allerdings, der Küchenchef spielt auch mit seinem Leben. Das betont er ganz deutlich. Er hat Angst, dass die jungen Männer ohne Fleisch dünn und schwach werden. Und wenn das rauskommt, dann ist sein Kopf gefordert. Was sollen sie also jetzt tun? Und so heißt es weiter, versuch es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen, und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Ihr Lieben, sagt bitte schön nicht so schnell, das geht nicht. Ich kann doch nicht. Was werden die Leute sagen? Und außerdem steht mein guter Ruf auf dem Spiel. Wenn ich das mit der Bibel wirklich ernst nehme, hast du es schon mal probiert? Bei den Kollegen, der Familie, bei den Freunden? Ich lese weiter, Vers 14 und 15. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Ihr lieben Vegetarier, nehmt diese Bibelstelle bitte nicht als Beweis für Salat und Gemüse. Jedenfalls, eines Tages folgt der Test, hat sich die Diät bewährt. Vers 18 bis 20, nach Ablauf der 3 Jahre befahl der König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König. Also 3 Jahre Gemüse und Salat. Und dieser sprach mit ihnen, dabei wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. Von nun an waren sie seine Berater, die Juden. Die Kriegsgefangenen, die Berater des obersten Chefs, des heidnischen Staatsmannes. Warum? Natürlich hatte Gott einen Plan mit Daniel und seinen Freunden. Aber er verschonte seine Leute nicht vor schwierigen Entscheidungen. Und noch einmal, es kam keine Stimme vom Himmel und kein Zettel vom Himmel. Sie wussten vom Wort Gottes her, was Recht und Unrecht ist. Er verschonte sie nicht vor schwierigen Entscheidungen. Schlussendlich stieg Daniel zum zweiten Mann im Staat auf, immer weil Gott mit ihm war, aber auch weil er als junger Mann mit 17, 18, 19 Jahren, 20, ich weiß es nicht, einen festen Entschluss fasste. Ich werde diesem weltlichen Diktator dienen, dieser weltlichen Gesellschaft meine Kraft zur Verfügung stellen, denn ich bin in dieser Welt. Aber es gibt eine Grenze. Ich will meinem Gott treu bleiben. Liebe Schwester, lieber Bruder in Jesus, es gibt eine Grenze.
Peter ist auf dem Weg in die Schule, plötzlich entdeckt er einen Gelbstich vor sich auf der Straße. Begeistert erzählt er das seinen Kollegen. Du, da stecken wir in den Zigarettenautomaten. Was soll er tun? Erstens denkt er, will ich keine Zigaretten und zweitens auch nicht betrügen. Leider konnte er nicht widerstehen. Ein kleines, banales Beispiel. Von meiner theologischen Ausbildung war ich Einkäufer in einer Firma, die Computer und medizinische Messgeräte herstellte. Der Chef riet mir, sagen Sie, dass die Konkurrenz zu dem billigeren Preis anbietet, dann können Sie den Preis drücken. Was sollte ich tun? Bis jetzt hatte ich ihm noch nie widersprochen. Nun, ich habe gebetet. Gott möchte mir helfen, meinem Vorgesetzten zu zeigen, dass man auch ohne Lügen gut und preiswert einkaufen kann. Und das gelang. Das hat auch mein Vorgesetzter gemerkt und nie mehr zu mir gesagt, schwinden Sie dem Vertreter was vor, dass du die Preise drücken kannst. Es läuft wahrscheinlich nicht immer so ideal und die Zeiten haben sich geändert, ich weiß. Und trotzdem, entweder ist Gott denen treu, die ihm treu sind, oder Gott lügt. Es gibt keine andere Alternative. Und ich weiß, es geht nicht immer so ideal wie bei Daniel. Nicht jeder treue Christ erlebt solch eine Karriere. Aber er wird erfahren, dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Gehörst du wirklich dem lebendigen Gott? Dann schlage mir nicht, dann schlage heute in seine ausgestreckte Hand ein. Wohl dir, wenn du dich entscheidest, ich will meinem Herrn treu bleiben. Es wird nicht immer einfach sein. Und die christlichen Maßstäbe, unsere ethischen Zustände sind nicht unbedingt dem ähnlich, was in der Bibel steht. Im Gegenteil. Gott hat einen Plan mit dir, einen guten. Aber er lässt dir eine große Freiheit. Er lässt uns eine große Freiheit. Nütze sie recht. Es lohnt sich. Nun einmal eine Entscheidung treffen und ihre 3 Jahre lang treu bleiben, ist wirklich erfreulich. Aber es muss nicht so bleiben. Daniel und seine Freunde mussten noch manchen Test bestehen. Sie blieben nicht verschont, dass dieser heilige Entschluss als junger Mann immer wieder getestet wurde. Dieses Quartett der treuen Männer erlebte manche Wunder. Gott konnte viel durch sie bewirken in diesem antigöttlichen Staat. Sie hielten durch, zumindest von Daniel wissen wir das. Sie hielten durch. Bis zum Schluss. Mit einem heiligen Entschluss begann es. Aber dieser Entschluss wurde ständig auf die Probe gestellt. Vertraue ich Gott wirklich in allen Dingen bis zum Ende meines Lebens? Ich könnte weinen, sage ich euch. Ich könnte weinen, wenn ich daran denke, wie viel ich schon habe weggehen sehen in meinen 26 Jahren Dienst in verschiedenen Gemeinden. Ich könnte anfangen mit weinen. Nicht nur weggehen aus der Gemeinde, sondern weggehen von Jesus. Warum? Weil ihnen die Entscheidung, Gott treu zu sein, scheinbar zu schwer wurde. Ich habe in der letzten Bibelstunde das Thema geistliche Kampfführung behandelt. Eigentlich sollten Sie alle mal diese Kassette hören. Nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil es so zentrale, wichtige Botschaft ist. Nehmen Sie mal eine mit, beim Kochen, beim Autofahren, sonst irgendwo. Hören Sie das mal. Sie müssen da eine Meinung haben. Geistlicher Kampf. Ich habe den Eindruck, dass es Christen gibt, die irgendwann in ihrem Leben als Christ genug haben von diesem geistlichen Kampf. Und der ist so, der hilft alles nichts. Immer wieder diese Auseinandersetzung, immer wieder dieses Gefordertwerden im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Treue und Hilfe.
Das wird so bleiben, bis wir die Augen schließen oder bis Jesus Christus wiederkommt und wir in den Himmel entrückt werden. Wenn Sie dabei sind, bist du dabei? Weißt du das wirklich, wenn Jesus jetzt in diesem Moment kommen würde, dass du dabei wärst?
Wenn du es nicht weißt, dann lade ich dich ein, im Namen Jesu heute Morgen eine Entscheidung für Christus zu treffen. Wissen Sie, was ich festgestellt habe in meinem täglichen Gebetsbuch?
Dass da nicht drin stand, Herr, ich bitte um Bekehrungen in der Gemeinde. Da steht jetzt drin, jeden Tag. Steht es in deinem Buch auch drin, dass Menschen sich bekehren, einen ganz normalen Gottesdienst? Ja, vielleicht sind auch manche enttäuscht über Versagen und Misserfolge ihres Lebens. Ich schaffe es ja doch nicht mit dem Glauben. Mach immer wieder mal Mist.
Dann bitte schön, gib nicht auf.
Der dir da sagt, ich schaff's nicht, ist entweder dein Ego oder der Teufel, aber nie Jesus. Jesus entmutigt nie.
Nehmt euch einen Moment Zeit heute Nachmittag, setzt euch hin, trefft eine Entscheidung oder erneuert sie. Wir brauchen konkrete Ziele im Leben und auch für uns als Gemeinde. Welche schlechte Gewohnheit willst du ab heute mit Gottes Hilfe ausmerzen? Für wen willst du ab heute im Gebet ringen, dass er zurückkommt zum Glauben an Jesus Christus? Oder sich vielleicht neu entscheidet. Wo bist du in irgendeiner Weise untreu und undiszipliniert geworden? Erwartest du, dass sich heute Morgen im Gottesdienst Menschen bekehren, dem Teufel entrissen werden? Erwarte ich es? Und wenn es Rückschläge gibt, sollen die uns nur noch wacher werden lassen. Schon vor einigen Jahren wurde ein amerikanischer Raketenspezialist gefragt, warum sie trotz den vielen Fehlstarts den Mut haben, weiterzumachen. Antwort: Jeder misslungene Versuch macht uns in unseren Erfahrungen reicher als ein gelungener Start. Wenn er gelungen ist, kann es reiner Zufall gewesen sein. Die Misserfolge aber zeigen uns, worauf wir in Zukunft achten müssen, sodass wir nach jedem missglückten Versuch klüger sind als vorher. Die Geheimnisse, denen wir dabei auf die Spur kommen, helfen uns immer sicherer, unser Ziel zu erreichen. Und das lässt sich auch unser geistliches Leben übertragen. Alles Versagen hilft uns, noch abhängiger zu sein von unserem lebendigen Gott. Hilft uns, noch disziplinierter unser geistliches Leben zu gestalten. Darum bleibe dran am langen, am ausdauernden Gehorsam bis zum Schluss. Aber du musst dich entscheiden. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus, das war auch für mich nicht eine einfache Kost heute Morgen. Und du weißt, wie ich es manchmal mit innerem Zittern gesagt habe. Und doch ist es so. Lass uns so Menschen werden wie Daniel, die nach bestimmten Grundsätzen ihre Entscheidungen treffen. Nicht stur, aber Menschen mit Grundsätzen, von dir her, von deinem Wort. Herr, du weißt, wie wir täglich gefordert sind. Hilf uns, jetzt nicht mit einem enormen moralischen Druck nach Hause zu gehen, sondern trotzdem mit einer großen inneren Ruhe. Du nimmst uns ernst. Wir werden diese Entscheidungen nicht in eigener Kraft durchführen können. Aber wir werden hundertprozentig gefordert sein. Aber du wirst uns dabei helfen. Und es wird uns nicht so gehen, so super wie Daniel. Wir werden vielleicht keine Karriere erleben, vielleicht das Gegenteil. Aber wir werden Menschen sein, die du gebrauchen kannst und die das Ziel erreichen, die dranbleiben in diesem geistlichen Kampf. Lieber Vater, Danke, dass du gnädig bist. Und danke, dass du uns lieb hast und dass du das Beste willst für uns. Amen.
Thank you.